Bitte.
So, jetzt kommen wir zu einem, würde ich sagen, einen spannend, weiß ich nicht, ob das Wort ist, aber ein Shiur eigentlich, der schon überrascht. Ich möchte die Chanukka-Geschichte, wie sie in Josephus zu lesen ist, vorlesen. Das kommt aus dem Buch Jüdische Altertümer von Josephus, 12. Buch, 7. Kapitel, 7. Absatz. Judas, also Jehuda Maccabi, feierte mit seinen Mitbürgern die Wiedereinrichtung der Opfer im Tempel. 8 Tage lang feierte er, ja, unter lautem Jubel. Kostbare und herrliche Opfer lieferten die Speisen zum Mahle und man ehrte Gott durch Lobgesänge und Psalmen. Während das Volk in Freuden lebte, so großes Frohlocken erregte die Wiedereinführung der freien Ausübung des Gottesdienstes, dass man ein Gesetz machte, wonach in Zukunft jährlich 8 Tage lang die Erneuerung des Tempels gefeiert werden soll. Dieses Fest feiern wir von jener Zeit an bis heute und nennen es das Fest der Lichter, weil, wie ich glaube, die freie Ausübung unserer Religion uns unerwartet wie ein Lichtstrahl aufgegangen ist. Alsdann umgab Judas, also Jehuda, auch die Stadt wieder mit Mauern und errichtete zum Schutz gegen feindliche Überfalle hohe Türme, in welche er Wachposten legte und befestigte auch die Stadt Bezura, um sie, falls ein Feind ihn dazu zwingen würde, als Vorwerk benutzen zu können. Es fällt auf, dass er Josephus das Fest Chanukka kennt, dass es 8 Tagen dauert, dass er weiß, dass es ein Lichterfest ist, aber dass er nichts von einer Menorah, die man 8 Tage lang zünden soll, kennt. Und dass er auch nicht, also die Geschichte mit dem Ohlkrug, dass er das nicht kennt, störe ich mich weniger, weil es muss nicht zwingend die bekannteste Geschichte gewesen sein. Oder es muss nicht für sein Lesepublikum, man muss achten. Josephus versucht für sein Publikum etwas zu schreiben, das die auch verstehen können. Also solche Wunder mit dem Kruglein, Tuma und Tara, die hatten nicht den Vorteil, so einen Shio zu bekommen, wo man lernt, wie Tuma und Tara funktioniert. Und deshalb musste er das vereinfachen, also dass er das Kruglein nicht erwähnt, finde ich nicht jetzt sehr problematisch. Aber allerdings schreibt er, es ist ein Lichterfest und hätte er dort aufgehört, wäre alles in Ordnung. Aber dann fügt er hinzu, er glaubt, weil die Religion wie ein Lichtstrahl aufgegangen ist. Hallo? Weil wir Lichter zünden. Okay? Das ist eine bekannte Frage. Warum eigentlich...
ist ja irgendwie die Niederschlagung des Makkabäer-Aufstandes und dadurch konnte ja die Religion auch wieder frei ausgeübt werden, oder? Kann man das dann nicht irgendwie so beziehen?
Stimmt alles. Ja. Aber wenn es ein wesentlicher Bestandteil des Feiertages ist, dass man Lichter zündet, Achtung, ich sage nicht einmal 1:8, 8:1, weil die Gemara sagt, im Kern ist die Mitzvah von Chanukka nicht, wie wir das heute machen, dass wir mit einer Kerze am ersten Abend anfangen, dann 2 und dann 3. Im Kern, die Grundebene der Mitzvah ist einfach eine Kerze jeden Abend. Und sollte jemand im Zug eine Nacht von Chanukka verbringen und hat keine ganze Menorah, dann ist es noch immer sinnvoll, ein Licht zu zünden. Ja? Also, ich verlange nicht einmal, dass Josephus von 8 Kerzen spricht. Aber 8 Tage Kerzen zünden, warum erwähnt er das nicht? Das ist die Frage Nummer 1. Übrigens gibt es andere Versionen der gleichen Frage. Ich habe darauf in einem früheren Shiur heute hingewiesen. Also in meinen einen früheren Shiur. Nämlich, wieso gibt es ein Traktat Megillah zu Purim, aber kein Traktat Chanukka? Warum gibt es kein Buch der Mishnah zu Chanukka? Warum gibt es nicht nur kein Buch der Mishnah zu Chanukka, sondern es gibt gar keine Mishnah zu Chanukka? Chanukka wird in der Mishnah nur indirekt erwähnt. Wo wird es indirekt erwähnt? Wenn jemand mit einem Kamel, der mit Flachs beladen ist, auf eine Geschäftsstraße vorbeigeht und jemand es brennt dort eine Kerze. Und so kommt es, dass dieser Flachs angezündet wird und es, im besten Fall geht nur die Ladung verloren und der Kamel kann noch kämpflich davonkommen oder es kann Schlimmeres geschehen. Also da sagt die Mishnah, behandelt die Mishnah das unterschiedlich, ob das einfach so ein Licht war oder Chanukka-Lichter. Gut, das ist so indirekt. Aber direkt über die Alachot von Chanukka.
Ich habe gehört, weil das problematisch ist, dass er die Makab, also die Hashmonaim, Kohanim, Leviim waren, ja auch das Königreich übernommen haben und er eigentlich Jehuda-Stämmige das Königreich übernehmen sollten und daher das Ganze sehr problematisch war und deshalb totgeschwiegen und man nicht feiern soll den Sieg der Makkabäer, sondern höchstens das Wunder des Lichtes, aber nicht...
Sehr gut, also eine der Antworten auf diese Frage ist genau diese, dass die Weisen unzufrieden waren mit einem Aspekt der Chanukka-Geschichte, nämlich dass Kohanim, die bereits eine große Rolle im Beit HaMikdash erfüllen, die aber keinen Anspruch auf politische Führung haben, eben dort sich zu Könige gekrönt haben. Und zwar nicht nur einmalig, sondern sie haben eine ganze Dynastie gegründet. Und das ist eine der Antworten. Es gibt auch eine andere Antwort, dass man unter dem Römischen Reich nach der Zerstörung des Beit HaMikdash jetzt nicht anfangen konnten, über militärische Siege zu also ausführlich zu berichten, das wäre sehr ungeschickt und deshalb hat man, als die Mischne im Jahr 212 vollendet wurde, hat man dann nicht in der Mischne die Geschichte oder die Gesetze von Chanukka aufgenommen. Ich möchte noch eine zusätzliche Antwort zeigen. Sie wird keine vollständige Antwort auf der letzten Frage sein, warum es in der Mischne nicht ist. Aber sie wird eine Antwort auf eine andere, also sie wird eine Erwiderung gegen eine andere Antwort sein, die keine fromme Antwort ist. Nämlich, es gibt solche, die vorschlagen wollen, dass Chanukka, wie wir das kennen, eigentlich eine späte Entwicklung ist. Ja? Und die Rabbiner sagen zwar, dass es so eine alte Brauch ist, man hat schon angefangen, so direkt im Jahr des Siegs, um Chanukka zu feiern, aber eigentlich war das nicht so, das war ein Tempel, eine Tempelfeier und die Menschen haben da gar nichts gemacht. Und erst viele Jahrhunderte später hat man angefangen, Kerzen zu zünden. Und ich hoffe am Ende des Shiurs heute, dass wir sehen werden, dass es vernünftig ist, das anders zu verstehen. Also diese Art Spekulationen nicht zu akzeptieren, sondern die traditionelle Einstellung ja zu akzeptieren. Und ich hoffe, eine gute Antwort zu geben, warum Josephus eigentlich nicht gemerkt hat, das ist ein, dass man Chanukka feiert, indem man Kerzen zündet. Gut? Das ist die Zielsetzung für den jetzigen Shiur. Und dazu wird jetzt Folgendes auffallen. Also ganz interessant, ich möchte direkt nicht zum Midrash bei Midbar Rabba, sondern eine Quelle überspringen. Aus dem ersten Makkabäerbuch. Die Makkabäerbücher gehören nicht zum Tanach. Sie zählen zu den Apokryphen, sind keine heilige Literatur, entstanden allerdings aus dem jüdischen Kontext, es sind jüdische Werke. Eine von den Makkabäerbüchern ist sogar ein hellenistisches Werk. Und ich möchte nur einige Zeilen aus diesem Buch zitieren, nicht weil wir damit irgendwelche Halacha beweisen, das können wir nicht, sondern weil es etwas ganz Interessantes gibt, nämlich am 15. Kislev des Jahres 145, wie wussten Sie, in welchem Jahr das ist? Das war noch vor der Jahreszählung. Okay. Das ist nicht 145, das irgendetwas mit der bürgerlichen Jahreszählung zu tun hat, sondern das ist Minyan Shtarot. Das heißt, ab dem Moment, also als das Reich von Alexander aufgeteilt wurde nach seinem Tod, haben die irgendwann gemerkt, die verschiedenen Teile des Reiches, es gab die Seleukiden, die Ptolemäer und dann in Griechenland gab es die dort, die haben gemerkt, die gehören doch zu einer Kultur und sie wollen weiterhin Handel miteinander treiben und dafür wäre es sehr praktisch, dass man auch das gleiche Datum hat. Ja? Sonst kann es sehr schwer zu werden, um einen Vertrag zu schreiben, der zwischen zwei Handelspartnern, zwei unterschiedlichen Ländern ist. Und so kam man dazu, um ein Jahr 1 zu ernennen. Das war etwas ganz Bedeutendes, denn bis dann war es immer so, dass man die Jahre seit der Herrschaft des jetzigen Herrschers gezählt hat. Und das ging sehr gut, solange es einen Herrscher gibt. Aber wenn man das Reich in drei aufteilt und noch immer miteinander Kontakt halten will, dann passt es nur für die erste Generation. Sobald einer von den drei früher als die andere stirbt, dann ist das System nicht mehr synchron. Und das ist Minyan Shtarot. Also im Jahr 145 ließ der König auf dem Brandopferaltar den unheilvollen Greuel aufstellen. Wer ist der König und was ist das Greuel? Und was ist der Brandopferaltar? Im Brandopferaltar mit meinen wir den Misbeach im Tempel. Und der König, das ist der bekannte Antiochus IV. Epiphanes, genannt von vielen Menschen Epimanes, der Verrückte.
Weiß ich schon,
ja. Okay. Und das Greuel, das unheilvolle Greuel, war eigentlich ein Götz. Von Zeus, glaube ich. Auch in Städten Judäas ringsum baute man Altäre. Vor den Haustüren und auf den Plätzen opferte man Weihrauch. Alle Buchrollen des Gesetzes, die man fand, wurden zerrissen und verbrannt. Wer im Besitz einer Bundesrolle angetroffen wurde oder zum Gesetz hielt, wurde aufgrund der königlichen Anordnung zum Tod verurteilt. Sie ließen Israel ihre Macht fühlen und gingen mit Gewalt gegen alle vor, die sie Monat für Monat in den Städten aufspürten. Am 25. des Monats Kislev, ja, das muss man dann dort weiterliest, früher liest, dann weiß man, dass es von Kislev ist, brachten sie auf dem Altar, den sie über dem Brandopferaltar errichtet hatten, ein Opfer dar. Der große Altar des Betamigdash war sehr groß und deshalb haben sie auf dem Altar noch einen kleineren Altar errichtet. Dort haben sie ein Opfer gebracht. Und das war am 25. Kislev. Und hier ist das Problem. Das fand vor der Chanukka-Geschichte statt. Denn erst drei Jahre später gelang es den Makkabäern, um den Tempel wieder zu erobern, zu befreien, zu reinigen. Wie wussten die Seleukiden drei Jahre zuvor, dass in drei Jahren Chanukka sein wird am 25. Kislev? Das ist doch, das muss man können. Drei Jahre zuvor wussten sie schon, wann Chanukka sein wird. Und an diesem Tag, das Chanukka ist nicht nur der Tag der Wiedereinweihung, es ist auch der Tag der Entweihung. Und dann der Wiedereinweihung. Wie kann das sein? Dazu möchte ich zwei Antworten anbieten. Eine Antwort kommt aus dem Midrash Rabba, 13,2, bei Midbar Rabba. לפי שמלכת המשכן נגמרה בחפי בכסלף. ועמד המשכן מקופל עד ראש חודש ניסן. Das Stiftzelt wurde am Rosh Chodesh Nisan errichtet. Ja? Aber der Midrash sagt, am 25. Kislev war die Arbeit schon vollendet. Man hat allerdings noch nicht angefangen, man hat das Mishkan noch nicht errichtet und noch nicht mit dem Tempeldienst angefangen, bis am Rosh Chodesh Nisan. Aber Adar, Schwat, Tevet, drei Monate und fünf Tage zuvor, war die Arbeit schon vollendet. Das heißt, der Midrash gibt uns damit indirekt eine Antwort, dass die Seleukiden wussten, dass der 25. Kislev für uns ein besonderes Datum ist. Und deshalb haben sie am 25. Kislev den Tempel entweiht. Warum ist das ein besonderes Datum? Weil an diesem Datum, so klug waren die Seleukiden, sie wussten ganz genau, dass am 25. Kislev der Mishkan, die Arbeit des Mishkans vollendet wurde. Schön.
Also da nehmen wir wahrscheinlich auch an, dass es irgendeinen Gedenken an die Errichtung des Mishkans am 25. Kislev.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin noch inmitten, ich weiß noch gar nicht, ich bin noch inmitten lesen. Ja? Also das ist allerdings, wie Ruth uns darauf hinweist, nicht so leicht zu akzeptieren. Zudem sagt man, wie es so häufig von unseren heiligen Fällen, also von Kommentare geschrieben ist, im Kabbalahi, Nekabel. Wenn das so ist und das ist die Tradition, dann akzeptieren wir das. Aber allerdings, wenn wir daran zweifeln dürfen, dann dürfen wir die Frage stellen, wie wussten die Griechen überhaupt, dass Da ist das Datum der Vollendung. Ich kann mir schwer vorstellen, auch wenn es möglicherweise stimmt, dass der Midrasch sagt, dass ich dir keinen Grund, um zu zweifeln, dass der Mishkan tatsächlich an diesem Datum die Arbeit vollendet wurde. Nur kann ich mir schwer vorstellen, dass man deshalb über 1000 Jahren lang an diesem Datum eine Feier durchgeführt hat, weil die Arbeit ist nicht einmal die Einweihung. Die Arbeit wurde vollendet an diesem Tag und sonst hat sich nichts geändert. Erst mit dem ersten Nisan wurde der Mishkan errichtet und dieses Datum war sicher lange ein wichtiges Datum, aber dann irgendwann ist der Mishkan auch zerstört worden und dann hat man ihn wieder errichtet und dann, ja, bis man endlich das Beit HaMikdash errichtet hat und dann hatte man das als Feier. Und übrigens, wer erinnert sich noch, wir haben das heute Morgen gelernt, aber wer kennt die jährliche Feier der Einweihung des ersten Beit HaMikdash, tut keine Feier. Also es ist zu kurz, aber ich meine, wir machen jetzt keine besondere Feier daraus. Und wenn wir nicht daraus eine besondere Feier machen, obwohl das ausdrücklich im Tanach ist, dann werde ich mal annehmen, dass nicht so viele Leute eine besondere Feier am 25. Kislev wegen der Vollendung der Vorbereitungsarbeit, wegen der eigentlichen Handwerkarbeit des Mishkans gefeiert haben. Es war ein Datum, das Konosenti kannten, die Menschen, die sich richtig gut auskennen, aber für alle anderen sehe ich keinen Grund anzunehmen, dass das groß gefeiert wurde. Also wie wussten die Seleukiden davon? Demgegenüber gibt es einen anderen Vorschlag in der Gemara Avodah Zarah. Und das ist die letzte Quelle auf der Seite, die sie bereit besitzen. Tanur Rabbanan, die Rabbiner haben gelehrt. לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך. אדם, ist wann erschaffen worden? Wann wurde Adam הראשון erschaffen? Wir singen das häufig. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sagen wir, היום הרת עולם. היום, היום, ימית במשפט. Heute wurde die Welt erschaffen, damit meinen wir nicht, dass die Welt erschaffen wurde, sondern die Menschheit, weil zu Rosh Hashanah die Menschheit gerichtet wird. Das ist auch das Thema der poetischen Einführung für die Kedusha zu Musaf von Rosh Hashanah, nämlich das Untane Tokef. Untane Tokef ist eine poetische Einführung in die Kedusha und es ist sehr schön zu sehen, wie viele Menschen zu Untane Tokef mit viel, viel, viel Kavana und Tane Tokef mitsprechen und singen. Und nur soll man sich bitte daran erinnern, und Tane Tokef ist lediglich die Einführung. Und wenn man so viel Kavana für die Einführung hat, dann soll man bitte noch ein bisschen mehr für die eigentliche Kedusha haben. Aber ich kehre zurück zu Tane Tokef. Das Thema ist sogar die Engel, von denen wir jetzt die Kedusha sprechen werden, weil wie die Engel sprechen die Kedusha. Sogar die Engel beben an diesem Tag, die nicht wissen, was sein wird. Die Menschheit wird gerichtet, vielleicht auch die Engel. Also das ist, was Rosh Hashanah ist. Und Rosh Hashanah ist typischerweise am Anfang des Herbsts, mehr oder weniger. Ende Sommer, Anfang Herbst. Und so kam es, als die Gemara sagt, dass Adam am gleichen Tag, also die Schöpfungstage waren nicht so normale Tage, wie wir sie kennen. Ganz viel hat sich in denen abgespielt. Und Adam ist in der zweiten Hälfte des sechsten Tages, des Freitags, erschaffen worden. Aus ihm dann wurde dann geteilt, Adam und Chava. Und dann hatten sie Verkehr und sie wurde schwanger. Und dann gab es diese ganze Geschichte mit dem Nachash. Und dann sind sogar die... und dann sind sie aus, gab es dann die Sünde mit der Frucht des Baums, der Erkenntnis, und dann wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben und sie hat dann irgendwann in diesem Prozess auch noch das erste Kind bekommen, möglicherweise die zwei. Also, das alles findet am sechsten Tag statt. Das ist der Tag, an dem Adam und Chava gerichtet wurden. Rosh Hashanah. Sie wurden gerichtet, auf dem Garten Eden vertrieben. Und was geschieht dann? Adam wusste, Beyom acholcha mimenu, an dem Tag, wenn du von der Frucht des Baums der Erkenntnis essen wirst, dakimot tamut, wirst du sterben. Tod wird, sterben wird ausgesprochen. Aber der liebe Gott ist langmütig. Adam ist nicht auf der Stelle verstorben. Aber er sieht, dass die Tage kürzer werden. Wie interpretieren wir das? Statt ewig zu leben, ist sein Leben beschränkt. Das ist das, wie eigentlich die Strafe vollstreckt wird. Aber Adam weiß das noch nicht und er sieht, dass die Tage kürzer werden. Und deshalb, Tanu Rabbanan, die Rabbanan lehrten, als Adam, der Urmensch, die Tage fortschreitend abnehmen sah, sprach er, Euli, wehe mir, vielleicht wird nun die Welt, weil ich gesündigt habe, verfinstern. Shema bishvilche sarachti. Olam hashuch badi. Ja? Und was wird dann geschehen? Vachoser le tova vo. Die Welt wird zurück in Leere und Öde verwandelt. Vesui mita sheniknesa alai min hashamayim. Das ist der Tod, der im Himmel über mich verhängt worden ist. Und was tut er dann? Adam gibt nicht auf. Amad v'yashav chet yamim betanit uvitfila. Dann stand er auf und verweilte 8 Tage im Fasten. 8 Tage lang fastet er, betet er. Kevan shera'at kufat tevet. Als er die Wende von Tevet sah. Was ist die Wende von Tevet in Deutsch?
Wintersonnenwende.
Ja, das habe ich auch so in der Übersetzung eingefügt. Als aber die Wintersonnenwende eintrat und er die Tage fortschreitend zunehmen sah, sprach er min hago shel olam hu. Das ist also der Lauf der Welt, das ist die Natur. Das ist nicht der Tod, der mir verhängt wurde, sondern so hat der liebe Gott die Welt erschaffen. Es gibt Herbst und Winter und dann gibt es wieder Frühling. Lishana acheret, am Folgejahr Asa'an le'elu le'elu yamim tovim, hat er diese und jene zu Festtagen gemacht. Das heißt, diese 8 Tage, die er gefastet hat, bis der Wendung von Tevet, im Mittenwinter, bei der Wintersonnenwende, diese 8 Tage wurden zu Feiertag. Jetzt ist es interessant. Die Gemara nützt diese Geschichte, um zu erläutern, ist eigentlich zu lehren, dass alle Wintersonnenwende-Feiertage einen gleichen Ursprung haben. Nämlich das Fest von Adam. Nur wenn die Menschen Götzendiener wurden, haben sie das angefangen zu reinterpretieren. Also Saturnalia von den Römern wurde, was dann zu Weihnachten bis Neujahr sich umgewandelt hat, ist ursprünglich, also zwar nicht ein jüdisches Fest, aber ein koscheres Fest von einem Urmenschen, von dem Urmenschen, von dem wir auch abstammen. Ja? Und das würde natürlich erklären, dass die Griechen haben am 25. Kislev deshalb einen Götzen errichtet, einen Altar dem Götzen errichtet, also im Hof des Betamigdash, nicht weil sie wussten, wann Chanukka sein wird, nicht weil sie wussten, wann die Vollendung der Arbeiter des Mishkans stattfand, sondern weil sie auch die Wintersonnenwende feierten. Das war ihr wichtig und sie dachten, es sei ein guter Feiertag, um jetzt mit dem Dienst von Zeus anzufangen. Und so geschah es nach dieser Erklärung, dass die Seleukiden ausgerechnet am 25. Kislev das Betamigdash entweihten. Das allerdings nicht erklärt, wieso 3 Jahre später ausgerechnet an diesem Tag die Makkabäer das Betamigdash befreiten. Es war nicht, dass sie planten, um an diesem Tag dass sie 3 Wochen zuvor den Harabait befreiteten, aber warteten auf den 25. Kislev, um zu einem Feiertag das zu einzuweihen, sondern ausgerechnet zu diesem Tage, ja, sie haben so hart gekämpft und an diesem Tag endlich schon mit dem Mikdash zu erobern, es ist gelungen. Ja? Was ist die jüdische Bedeutung des 25. Kislev? Na gut, da mache ich schon, möglich, aber in der Tora kenne ich kein Winterfest am 25. Kislev. Oder Wintersonnenwendefest, Kufat Tevet. Außerdem, also wir sind hier Gläubigen, wir vertrauen auf Chazal, Aber es gibt auch Skeptiker, die denken konnten, naja, das kommt aus dem Talmud, das ist so eine späte Sache für unsere Geschichte. Was ist der Beweis, dass Juden so ein Fest hatten, also noch vor Chanukka? In der Tora kennen wir kein jüdisches Wintersonnenfest. Und hier kommt die große Überraschung. Ich möchte vorschlagen, das ist der Grund, dass die Seleukiden am 25. Kislev mit dem Mikdash entweihten und die Makkabäer am 25. Kislev unbedingt es wieder in den Händen haben wollten, war nicht nur, um am gleichen Tag es wieder einzuweihen, als es entweiht wurde, sondern dass es tatsächlich ein jüdisches Fest gab. Es gab ein Chanukka-Fest vor Chanukka. Und ich hoffe, ich werde es beweisen. Und wenn ich es nicht beweisen kann, möchte ich es wenigstens stützen. Nein, es gibt einen Unterschied zwischen einem hundertprozentigen Beweis und eine starke Vermutung. Aber auch das wäre eine großartige Sache. Und deshalb werde ich jetzt die nächste Quelle verteilen. Also ich nehme eins.
Darf ich vorher noch zwei Fragen stellen?
Was?
Darf ich vorher noch zwei Fragen stellen?
Ja.
In dieser Quelle steht ja, dass Adam Harishon quasi diese gesehen hat, die Tage werden kürzer, das scheint irgendwie, und er hat sich dann gefürchtet, und dann hat er irgendwann bemerkt, na, die Tage werden wieder länger. Mhm. Und dann hat er gefeiert. Das ist das erste Mal, als dieses Fest gefeiert worden ist, ist es quasi verspätet gefeiert worden, und danach ist es...
Nein, das Jahr drauf. Aber ja, hier ist doch etwas ganz, ganz Interessantes, das ich betonen möchte. Das ist eine jüdische Auffassung, wie Chazal das lehren. Es gibt Menschen, wenn alles gut geht, ja, dann müssen sie nicht dankbar sein. Alles geht gut, ist normal. Wenn alles normal ist, ist alles okay. Wenn es schlecht geht, dann ist Gott schuld. Wenn Adam befürchtet, dass es immer schlechter gehen wird, dann sagt er, das ist meine Strafe. Und er lässt es nicht dabei, sondern er nimmt das als Ansporn, als Anstoß, um geistig etwas zu unternehmen. Und wenn er nachher entdeckt, dass das normal ist, dann sagt er nicht, okay, ich habe mich geirrt, sondern dann zeigt er die Dankbarkeit für die Welt mit ihrer Regelmaß, die von Gott erschaffen wurde. Das darf man schon dazu sagen. Ja.
Um ihr Recht zu geben.
Also im Text ist es ja schon irgendwie...
Im Text steht zweimal acht Tage. Er hat acht Tage gefasst.
Le'elu.
Dann hat er acht Tage fester gemacht. Und im nächsten Jahr macht er Elu. Das sind zweimal acht Tage. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich kannte diese Gemara, aber was mir jetzt erst aufgefallen ist, wenn wir das
Stimmt.
Wir hatten heute Vormittag bei der Einweihung des ersten Beta Mikdasche genau genommen auch zweimal acht Tage, weil wir hatten die acht Tage.
Stimmt, Entschuldigung, also ich akzeptiere das. Er sagt, Daniel machte acht Tage zu Festtagen. Man kann es so lesen, dass er dann unmittelbar das dann so gemacht hat.
Mhm. Aber ich habe das jetzt erinnert an diese acht
Tage. Ja. Sieben plus eins.
Ja. Mhm. Okay. Zweite Frage, Sie haben da erwähnt, die Engeln, die sich dann an Rosh Hashanah auch fragen, ob sie gerichtet werden oder nicht. Gibt es da irgendwie mehr dazu?
Es gibt mehr dazu.
Werden Engel, also gibt es Meinungen, die sagen, Engel werden tatsächlich auch gerichtet für das, was sie machen? Oder
wird ich gebe den Hinweis und ich gebe eine der Antworten. Diese Frage wird eigentlich von den Kommentaren zu Machzor gestellt. Mhm. Ja? Die zu Tanja Tokev kommentieren, was haben die Engel hier zu fürchten? Und es gibt verschiedene Interpretationen. Eine Möglichkeit ist natürlich, wie es einfach in Tanja Tokov zu lesen ist, die Engel werden auch gerichtet. Eine andere Möglichkeit ist, dass das die Engel sind, die den Menschen begleiten. Und sie haben Aufgaben. Und sie wissen nicht, welche Aufgaben sie jetzt bekommen. Bekommen sie die Aufgabe zu schützen oder bekommen sie die Aufgabe, oder müssen sie beiseite stehen, wie der Mensch bestraft wird? Das ist alles offen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber wo man schauen muss, ist in den Kommentaren zu Machzor.
Okay. Normalerweise ist es ja so, dass diese Engel ja quasi die Handlanger von Hashem sind. Also die machen dann was sie haben. Und also dann, wenn die dann gerichtet werden, ist es ja.
Man müsste eigentlich überhaupt sich die Frage stellen, und das haben wir ein bisschen im Shiur gestern Abend getan, was sind eigentlich Engel? Mhm. Und es ist nicht, es gibt nicht nur eine Antwort. Es gibt, Machlokot, es gibt verschiedene Auffassungen, die alle koschere jüdische Auffassungen sind. Und wenn man sie, die verschiedenen Meinungen lernt, dann darf man sich auch die Frage stellen, muss es sein, dass nur eine Recht hat, oder kann es sein, dass mehrere, was ist vernünftig? Also man kann sehr viel über Englisch sprechen und am Ende wissen wir noch immer nicht. Nein, es sind Dinge, die wir nicht, es gibt Dinge, wo wir nur spekulieren können, über was denkbar ist, ohne zu einer Schlussfolgerung zu kommen, was ist eigentlich. Bitte, das ist das zweite Quellenblatt. Ganz oben ist noch die letzte Zeile vom talmudischen Zitat. Den habe ich schon paraphrasiert, also ich habe schon erwähnt. Hu kva'am leshem shemaim, Adam hat es als Fest um den Himmelswillen festgesetzt. Vehem kva'um leshem avodat kochavim, und die Götzendiener haben das Fest dann entwendet für Götzendienst. Jetzt kommen wir zum Buch Haggai. Das Buch Haggai ist eine der größten Bücher im ganzen Tanach. Es hat zwei Kapitel nicht mehr. Ja, es ist deshalb eine von Treasar, von den 12 kleinen Propheten, die zusammen in einem Band auf eine Rolle geschrieben werden. Und im zweiten Kapitel, ab dem 10. Vers, lesen wir: Besrim Barbali Chi'i. Am 24. Tag des 9. Monats Bishnat Shtaim le Dariavesh, im zweiten Herrscherjahr des Darius, des persischen Königs. Hayad Varashem el Haggai Anevil Emor, war das Wort Gottes zum Propheten Haggai sagend. Komar Hashem Zokot. So sagt der Ewige der Herrscher, Sha'alnai ta Kohanim. Frage doch den Kohanim Torah, die Weisung, Lemor, bezüglich des Folgenden, ja, Zitat. Hen yisa ish besar kodesh bichnaf bigdo. Soll ein Mensch Fleisch, Opferfleisch in seinem Kleid tragen? Und dann geht er irgendwo vorbei, wenn er gabich nafoel alechem velanazid, und mit der anderen Ecke seines Kleides berührt er Brot oder eine Suppe. Velayin und Wein, velshemen und Öl, velkol machal und jede Nahrung. Hayikdash. In welchem Shiur zuletzt habe ich das erwähnt? Ich weiß nicht mehr, in welchem Shiur, ich glaube, das war nicht hier. Wo ich das Buch, vielleicht doch, das Buch des Gründers der Telekomfirma IDC in New Jersey zitierte, I'm not the boss, I just work here, wo er erklärt, wie er dazu kam, nennen Sie mich in einem anderen Show gemacht, wie er dazu kam an Gott zu glauben und an Torah zu glauben. Als Geschäftsmann hat er sich vorgestellt, dass jedes Dokument die Interessen der Partei, für die es geschrieben wurde, vertritt. Und deshalb suchte er, welche Partei eigentlich seine besser dank der Tora abschneidet. Und ist eine Möglichkeit ist natürlich die Kohanim. Die Kohanim kriegen verschiedene Abgaben. Aber dann überlegt er sich, die Kohanim kriegen aber kein Land. Die Levim kriegen noch mehr Abgaben. Also nicht in Zahl, aber in Quantität. Also nicht in Arten, sondern in Quantität. Aber die Levim hatten auch kein Land. Vielleicht sind es die Grundbesitzer, aber die müssen ihren Grund, also was sie eingekauft haben, wieder abgeben, jede 50 Jahre, so Juwel. Und vielleicht sind es die großen Finanzierers, aber jede 7 Jahre gehen alle Juden bankrott, das ist Schmittat Ksafim. Vielleicht sind es die Armen, aber nein, man kann arm werden und die Reichen, die Menschen dürfen reich werden. Ja, und wenn Menschen arm sind, man muss sie unterstützen, aber sie sind noch immer arm. Also er kommt am Ende zur Schlussfolgerung, dass alle und keiner einen Vorteil bezieht. Und deshalb ist es nicht ein Dokument von irgendwelcher Partei, sondern es stimmt als göttliches Dokument, der eine Gesellschaft vorschlägt, die, in welcher es eine Ausbalancierung verschiedenster Interessen gibt und diese ganze Gesellschaft hinaufgezogen wird. Und hier sehen wir so ein Beispiel. Die Gemara gibt noch eine andere Interpretation dieser Stelle. Ich gebe jetzt eine Interpretation, Pshat, ganz einfach. Er stellt die Frage so, Die Kohanim gehen mit Opferfleisch. Wenn es ein Interesse der Kohanim ist, sie wollen mehr zu essen haben. Dann geht er zuweilen so mit dem Fleisch hier. Geht so vorbei. Sagt, ah, ich habe das berührt. Jetzt ist das heilig. Darfst du nicht mehr essen, nehme ich. Ja? Ich habe das berührt. Ja, dann darfst du nicht mehr essen. Das ist heilig, nehme ich. Ist das, wie es funktioniert? Heilig das? Weil ja nur Kohanim und die Kohanim antworteten, weil Yom Ruhn sagten, no, nein. So funktioniert es nicht. Es steht bei Korban Chatat, dass ein Korban Chatat ist Kodesh Kodeshim, ein Sühneopfer ist alle heilig. Was heißt das? Kol asher yiga bo yigdash, alles was es berührt, wird heilig. Aber die Halacha interpretiert das als nicht heilig, dass es dem Kohen gehört, sondern dass es jetzt eingeschränkt wird, dass es die Disqualifikationen vom Chatat bekommt. Das heißt, wenn es jetzt ein Chatat ist, der nicht mehr gegessen werden darf, weil die letzte Zeit, das zu essen, vorbei ist, dann darf man das Ganze nicht mehr essen. Das heißt, es disqualifiziert die Dinge schon, aber macht es nicht zum Eigentum des Kohens. Vayomer Chagai, dann sagte Chagai folgendes: Im Yigat men Nefesh bechol ele, Eitma, wenn jemand aber unrein ist. Er hat eine Leiche berührt oder war mit einer Leiche im gleichen Haus oder hat ein Grab besucht, kam in der unmittelbaren Nähe einer Leiche und berührt dann ein Brot, Wein, Öl, werden die Tame? Und die Antwort ist ja. Weil Yomruhn, weil ja nur Kohanim und die Kohanim antworteten, weil Yomruhn, sie sagten nicht mal, ja, es wird Tame.
Also das heißt, es hat wirklich auch... dass man nicht nur eine Leiche berührt, sondern im selben Haus mit einer.
Es gibt eine Sache, das heißt Tumat Ohel. Mhm. Wenn man im gleichen Raum als eine Leiche ist, ja, dann wird man auch Tameh. Was allerdings, das beschränkt sich aber, diese Art Tumat beschränkt sich nur auf jüdischen Leichen.
Ja.
Ja. Aber was ein Raum ist, ist eine komplexe halachische Überlegung und also ich möchte jetzt nicht unterbrechen und. So, sagen wir mal so, wenn man die Gesetze von Avelut lernt, von Trauern, dort stehen diese Gesetze und es ist der komplexeste Teil des. Okay, deshalb. Das Ganze sind mehrere Kapitel, aber okay. Ja, dann sagen die Kohanim, ja, es wird Tameh. Vayan Chagai, und dazu erwiderte Chagai Vayomer und sagte, Kena Maze Vechenagoya Zelefanainu Mashem, so ist das Volk. Dieses Volk, diese Nation, von mir, sagt Gott. Und was sie opfern werden, Tamehu. Die Jidelech haben alles Tameh gemacht. Weil es leichter ist, etwas Tameh zu machen, als es Tahor zu halten. Etwas heilig zu machen, ist nicht leicht, es ist schwer. Und die Juden haben es Tameh gemacht. Ve'ata und jetzt, simana levavchem min hayom hazeh umvamala. Jetzt sollt ihr euch betrachtet doch, wie es euch ergangen ist von diesen Tagen früher. Mit terem noch vor, sum even al even bechel Hashem, als ein Stein auf einem anderen Stein gelegt wurde am Tempel des Ewigen. Am Anfang, ja, also es gibt so eine Periode von 18 Jahren, bis der Tempel gebaut wird. Es gibt, Kyros wird, erobert, sorry, Kyros ist schon vorher persischer König, aber das ist unbedeutend am Anfang. Kyros erobert das Medische Reich, das zuvor schon sich gelöst hat und zum Teil das Assyrische Reich erobert hatte, also Kyros erobert es noch gibt. Kyros erobert das Babylonische Reich, ja, und also die Babylonier und die Medien hatten schon das Assyrische Reich sich gelöst davon, ja. Die haben, das Territorium kam und, hauptsächlich unter dem Babylonischen Reich, aber zum Teil die Medier dann kamen auf und das Babylonische Reich hat angefangen geschwächt zu werden und dann kommt Persien auf, also der Kyros, und ihm gelingt es, das Ganze zu erobern. Und dann gibt er Erlaubnis, um das Beit HaMikdash wieder aufzubauen. Das tut er im dritten Jahr seiner Herrschaft. Und es zieht eine ganze Menge nach Jerusalem. Und sie fangen an, den Tempel zu bauen. Und es gibt aber dort eine neue lokale Bevölkerung. Das sind die Menschen, die von den Babyloniern hingeschickt wurden, um das Land zu besetzen. Die Juden wurden deportiert, andere wurden hinportiert, damit die Juden nur nicht zurückgehen. Ja, das war ein Teil der Politik. Und die sind jetzt doch zurückgekehrt und die neue lokale Bevölkerung beklagt sich beim König und so wird der Bau eingestellt. Und es wird noch bis Darius dauern, bis im zweiten Jahr von Darius, dass man tatsächlich, was im ersten Jahr von Darius ist dann erlaubt, und im zweiten Jahr finden die Bautätigkeiten statt. Und wir sind jetzt im zweiten Jahr. Und jetzt, was gibt es bis jetzt, seit man unter Kyros angefangen hat zu bauen? Es gibt die Fundamenten, es gibt die erste Reihe Steine. Es gibt aber noch nicht Even al Even, es gibt noch nicht eine zweite Reihe Steine. Es gibt bereits einen Opferdienst, es gibt einen Altar, einen Opferdienst, aber ein Gebäude gibt es nicht. Und sagt er, überlegt euch, was geschehen ist, vor dass wir noch einen Stein über den anderen gelegt haben. Was ist in den vergangenen Jahren geschehen? Miotam ba el aremat esrim vaitasara. Bevor dies geschah, kam man zum Kornhaufen von 20 Scheffeln, so waren es nur 10. Kam man zur Kufe, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ja. Weil er jekab lachsof chamishim pura weiter esrim. Iketi etchem bashidafon. Ich habe euch geschlagen, sagt Gott, mit Getreidebrand. Uva yirakon und mit Vergilben. Uva yirakon. Uva barad und mit Hagelschlag. Et kol maase yedechem. Alle Taten eure Hände. Ve'en etchem elai neum Hashem. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Ewige. Was heißt das? Die letzten Jahre waren schwer. Die Landwirtschaft hat nicht das gebracht, was erhofft wurde. Wir alle sind Bauer, wir wissen, wie das Land zu bearbeiten. Wir haben eine Erfahrung, wir erwarten eine gewisse Quantität. In Wirklichkeit ist alles schlimm. Und wir haben kaum zu essen. Aber ihr habt nicht verstanden, dass das war, um euch zu mahnen. Gebt nun 8 von diesem Tage an. 8 nicht die Zahl, ja? 8 von Achtung. Und weiterhin vom 24. Tage des 9. Monats an, von dem Tage an, da der Tempel des Ewigen gegründet worden ist. Merkt auf! Ist etwa der Same noch im Speicher, so hat auch der Weinstock der Feigen, der Granatäpfel und Olivenbaum noch nichts getragen, aber von diesem Tage an will ich segnen. Das war am 24. Kislev. Der 9. Monat ist Kislev. Ich lese noch ein bisschen weiter. Vayidvar Hashem Shenit El Chagai. Und es war eine zweite Prophezeiung zu Chagai. Besrim war Amal HaChodesh, noch immer am 24. Kislev. Er hat 2 Prophezeiungen am gleichen Tag. Emor El Zerubbabel Pachat Yehuda Lemor. Spreche zu Zerubbabel, dem Statthalter Yehudas, und sage: Ani Marish et Hashemayim et Haaretz. Ich erschüttere Himmel und Erde. Ich will Königsthrone umstoßen. Vishmadeti und zerstören Chosek Mamlachot Agoim, die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Vafachti Mechkava Verochwea, ich werde die Reitwagen und ihre Reiter umdrehen. Vyardu Susim Rochwem Ish Becherev Achiv. Pferde und ihre Reiter werden eine am Schwert des Bruders des anderen fallen. Bei Yom und jenem Tage Num Hashem Tzvakot, sagt der Ewige der Herrscharen, Ekachacha Zerubbabel Benchet Shaltiel Avdi Num Hashem. Sagt Gott, werde ich dich, Zerubbabel Benchaltiel, meinen Diener nehmen? Vesamticha Kachotam, ich will dich anstecken wie am Finger, wie ein Siegelring. Dich habe ich ausgewählt, sagt der Ewige der Herrscher. So, liebe Freunde, was haben wir hier? Wir haben hier zwei Prophezeiungen, als wenn man Haggai liest, dann weiß man, worum es geht hier, nämlich zu Rosh Hashanah. Vor Rosh Hashanah hat man ausgerufen, dass man anfangen soll, Baumaterial zu sammeln, damit man den zweiten Beit HaMikdash richten kann. Die Baumaterial muss man sammeln, damit man muss dafür die Baugrube alles vorbereiten, aber bauen hat man noch nicht angefangen. Erst wenn das ganze Material vorhanden war, hat man angefangen zu bauen. Wann war das? Am 24. Kislev sagt Haggai, gibt er das Startsignal. Am 24. Kislev sagt, ihr wollt Erfolg haben, ihr wollt jetzt was bauen, das länger stehen wird als das, was früher stand, dann müsst ihr die Fehler der Vergangenheit anerkennen und sie vermeiden. Glaubt ihr, dass man einfach sagen kann, wie es im Buch Jeremiah zu lesen ist, Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem, wir haben das Heiligtum, wir können einfach nicht noch so viel machen. Wir haben das Heiligtum, Gott schützt uns. Wird ihr verstehen, dass es von euer Benehmen abhängig ist, nicht nur was ihr im Tempel tut, sondern im Alltag, dann kann es standhaft sein. Es ist wesentlich schwerer, etwas Heiliges zu schaffen, als etwas zu entweihen. Ihr wollt weihen, nicht entweihen, dann müsst ihr euch darauf vorbereiten. Und damit gibt ihr das Startsignal, also was kann man annehmen, wann hat man angefangen zu bauen? Am Folgetag, ja? Okay. Das heißt eigentlich, der 25. Kislev ist der Tag, an dem man angefangen hat, das zweite Beit HaMikdash zu bauen. Das war ein wichtiges Datum. Vielleicht wurde das Datum gewählt, wegen was wir im Midrash gesehen haben, dass der Mishkan dann vollendet wurde. Das war ein besonderes Datum. Aber eigentlich, nein, es wurde gewählt, weil Gott Haggai beauftragt hat. Jetzt kannst du. Man brauchte, es ist auch so von den Rishonim malachisch festgelegt, man braucht ein Navi für solche Tätigkeiten. Es gibt heute Leute, die glauben, man könnte jetzt schon anfangen, bevor das Mashiach kommt, um Beit HaMikdash zu bauen. Allerdings geht das gegen den Mainstream der Poskim, wo wir, erstens glauben wir, dass das die Aufgabe des Mashiachs ist, und zweitens, man brauchte auch noch einen Navi dafür. Und Navim haben wir heute nicht. So, es bleibt, das heißt, es ist klar, dass es ein besonderes Datum gibt. Chanukka wurde schon vor Chanukka möglicherweise gefeiert. Ich habe es noch immer nicht bewiesen. Ich habe nur bewiesen, dass es ein besonderes Datum ist. Stimmt? Es ist ein besonderes Datum, weil Adam ein Fest daraus machte. Es ist ein besonderes Datum, weil das der Tag ist, als die Arbeit für Mishkan vollendet wurde. Es ist ein besonderes Datum, weil an diesem Tage man angefangen hat, zweite Beit HaMikdash zu bauen. Ich glaube, dass es ein besonderer Tag ist, habe ich bewiesen.
Ja.
Und zwar mit Haggai ist eigentlich eine ganz wichtige, ganz alte Quelle, die sehr, sehr, sehr wichtig ist in dieser ganzen Sache, weil sie erlaubt uns zu zeigen, dass was im Midrash geschrieben ist und in der Gemara nicht einfach so, nicht, dass ein schöner, Gott behüte, dass ein schöner Tag jemand aufgestanden ist, entschieden hat, das schreibe ich in der Gemara, sondern es ist tatsächlich, es ist ein altes jüdisches Datum, es gibt eine Prophezeiung, am Tag vor diesem Datum, am Folgetag anzufangen zu bauen. Aber ein Fest ist noch immer nicht. Wie macht man daraus ein Fest? Also Adam hat daraus ein Fest gemacht, aber wie macht man daraus ein jüdisches Fest? Interessant ist, es gibt eine Mitzwa, um Bikurim auszusondern. Wer weiß, was Bikurim sind? Und wer weiß nicht, was Bikurim sind? Bikurim sind die, man erkennt daran das Wort Bechor, Bikurim, Erstgeborene, sind die Erstlingsfrüchte. Die Mitzwa ist, dass man für Shivat Aminim, für die sieben Art, mit welcher Israel gesegnet wurden. Jeder Bauer in Israel, der das anbaut, geht irgendwann durch sein Feld und sieht, dass die erste Weizenhalmen, die erste Gerstenhalmen, die erste Trauben, Granatäpfel, was weiß ich, anfangen zu wachsen. Dann nimmt er einen roten Faden, weil der lange sichtbar bleibt. Und er bindet das rundum jene erste Früchte. Und wenn es dann reif ist, dann nimmt er diese, tut sie in einem Korb und bringt sie festlich nach Jerusalem. Sie werden einem Kohen übergeben, der sie bis zum Misbeach trägt. Aber nicht auf dem Misbeach, weil auf dem Misbeach darf man kein Obst opfern. Und er legt es am Fuß des Altars Ja, nachdem es gibt eine ganze Zeremonie und dann kriegt der Kohen das zum Essen. Das gehört zu den Matnot Kohuna, zu den Geschenken, die den Kohanim gegeben werden. Die Bikurim, wann werden die Bikurim gegeben? Ja? Als es Erstlingfrüchte gibt, natürlich. Also die Zeit für Bikurim fangen erst an, wenn wir anfangen zu ernten. Die erste Ernte, also die Gersten haben wir mit Pesach, nach Pesach. Rund um Shavuot haben wir die Weizenernte. Es steht in der Tora dreimal, Lo tevashel gdi b'chalev imo. Du sollst nicht das Zicklein in der Milch der Mutter kochen. Zwei von den drei Malen steht es im Buch Shemot. Nämlich im Abschnitt Mishpatim und auch noch im Abschnitt Kitisa. Also nach dem, es gibt dort einen Teil vom Abschnitt Mishpatim, wird mehr oder weniger wiederholt, nachdem dass die Sünde mit dem goldenen Kalb verziehen wird. Und dort steht es so, beide Mal genau das Gleiche. Reshit bikurei admatcha, die Erstlingsfrüchte deines Bodens, deiner Erde, tavi beit Hashem Elokecha, sollst du bringen in das Haus des Ewigen, deines Gott Allmächtigen. Lote vashel gdi b'chalevimo, du sollst nicht kochen, ein Zicklein in der Milch der Mutter. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sollte eigentlich gar nichts zu tun haben. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Auf dieser Basis kommen wir zur Schlussfolgerung, dass die erklärt, warum die Tora sich so komisch ausdrückt, wenn es die Mischung von Milch und Fleisch verbietet. Es ist das einzige Kochverbot, das wir haben. Daraus lässt sich schließen, dass die Tora eigentlich nicht sagt, du sollst nicht kochen, aber essen darfst du, sondern umgekehrt. Sogar kochen darf man nicht. Es gibt diesen bösen Witz. Gott sagt zu Moshe, Lote vashel gdi b'chalev imo, du sollst das Zicklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Und Moshe sagt, ah, lieber Gott, heißt das, dass wir es nicht zusammen essen dürfen? Sagt Gott, Lote vashel gdi b'chalev imo. Sagt Moshe, ah, ich verstehe, lieber Gott, du willst, dass wir sie nicht, überhaupt nicht in der gleichen Mahlzeit essen. Sagt Gott, Lotte Vashel Gdi B'chalev Imo, sagt Moshe, ah, jetzt habe ich verstanden, du willst, wir sollen ein separates Geschirr haben und 6 Stunden dazwischen. Nach dem dritten Mal sagt Gott, Moshe, weißt du was, mach was du willst. Es ist ein böser Witz natürlich, weil er voraussetzt, dass die Halachot einfach von den Rabbinern erfunden wurden, was nicht stimmt. Aber es ist ein nützlicher Witz, weil wir jetzt fragen dürfen, wie kommt es, dass die Tora dieses Verbot auf diese Art zu Ausdruck bringt? Und die Antwort sehen wir jetzt. Es lässt sich vermuten, dass die Knaaniter ein Fruchtbarkeitsritual hatten, Bikurim. Und diese Bikurim, die sie brachten, waren nicht wie wir pflanzliche Bikurim, sondern es war ein Zicklein. Betrachten wir, dass es in der Vormoderne, wo die Menschen nicht so reich sind, keinen Sinn hat, um ein junges Tier umzubringen. Die Tiere werden nur einmal im Jahr geboren. Und wenn ich das Tier jetzt leben lasse, dann ist es eine super Maschine. Es frisst nämlich solches trockenes Gras, das für uns Menschen unverzehrbar ist, von dem es ganz viel in Israel gibt, das wächst. Und wandelt dieses Gras in Milch, Käse, Wolle, und Fleisch um. Warum soll man ein Zicklein essen? Es ist eine Verschwendung. Nur jemand, der sehr reich ist, oder es müsste einen sehr, sehr wichtigen Grund geben, nur dann würde man ein Zicklein opfern. Aber wenn es ein Fruchtbarkeitsritual ist, dann lässt sich das erklären. Das ist, weil die Menschen glauben, so werden sie den Götz dazu bewegen, dass er diese Götzendiener mit mehr Fruchtbarkeit, mit mehr Vielfalt segnet. Und deshalb bringen die Knaaniter Gdi b'chalev imo, ein Zicklein der Milch der Mutter. Und kommt die Tora und sagt, ah, du kennst diesen Brauch von deinen Nachbarn, von den Knaanitern, du aber machst das nicht, überhaupt nicht. Du musst dich sehr, sehr weit davon halten. Sogar nur das Kochen ist dir untersagt. Und damit verstehen wir, was die Tora verbietet. Die Tora verbietet so viel, weil die Tora will, dass wir uns sehr, sehr, sehr weit von diesem götzendienerischen Ritual halten. Dafür sagt die Tora aber weißt du was, ein Erstlingsritual, das ist nicht schlecht. Das sollst du machen, seine Mitzwa. Aber nicht mit dem Zicklein, sondern Reshit Bikurei Admatcha, was auf deinem Boden wächst. Das sollst du als Erstlingsritual bringen. Und jetzt kommen wir zum Chumash. Ich werde es vorlesen, ich glaube, es ist nicht wichtig, dass wir uns jetzt alles aufschlagen. Es ist eine Kleinigkeit, aber eine wichtige Kleinigkeit. Das ist hier. Ja. Das heißt so. Shalosh Regalim Tachog Libashana. Ich lese aus dem Abschnitt Mishpatim. Drei Feste sollst du mir feiern im Jahr. Wallfahrtfesten. Etraga Matzot Tishmor. Das Matzot-Fest sollst du hüten. Shivat Yamim Tochal Matzot. Sieben Tagen sollst du Matzot essen. Kasher Tziviticha. Wie ich dir befohlen habe. Lemoed Chodesh Aviv im Frühlingmonat. Kivo Yatzata Mitzrayim. Denn dann bist du aus Ägypten rausgezogen. Volo Yerauf Anayre Kam. Und du darfst nicht. Du kommst mich besuchen. Wie kommt man? Man kommt jemanden besuchen, dann bringt man, ich weiß was, Wein, Blumen, Schokolade, Kuchen, ja? Du bringst ein Opfer, ja? Kommst mit dem Migdash, man muss ein Opfer bringen. Es gibt dann das Erntefest, nicht das große Erntefest, sondern das Getreideerntefest. Was ist das? Getreideerntefest? Shavuot, genau. Als Bikurei Maasecha. Die Erstlinge deiner Werke, das heißt, das sind die allererste Erstlingsfrüchte, das Getreide, Gersten und Weizen. Asher tizra'a ba'asadeh, dass du auf dem Feld aussehen wirst, v'chag ha'asif, und das Fest, das Erntefest, bezet ha'shana am Ende des Jahres, be'osbechait ma'asecha min ha'asadeh, wenn du dein Werk vom Feld einsammelst. Dreimal im Jahr soll jeder Mann das Antlitz des Herrn Ewigen aufsuchen. Ja? Das heißt, ich habe schon gesagt, das ist ein Mitzvat Aseches Man Gerama, das ist ein Mitzvat, die Männer müssen, die Frauen dürfen. Und dann heißt es, dann haben wir so, Lotis Bachal Chametz Dam Sifri. Wenn du mein Sevach bringst und das Blut, mein Opfer, das Blut wirst du spritzen auf dem Altar, dann darfst du das nicht machen, wenn du noch Chametz hast. Das interpretiert die Halacha, sagt, das, wir sprechen hier vom Pesachopfer. Velo yalin chelef chagiat boker. Und das Festopfer, das Fett der Festopfer, muss man auch während der Nacht opfern. Das ist eine Regel. Das heißt, das Blut muss, nachdem das Chametz entfernt wurde, gespritzt werden auf dem Altar. Und man muss noch während der Nacht rechtzeitig das Fett opfern. Reshit Bikurei Admatcha, Tavi Bet Hashem Elokecha. Die Erstlingsfrüchte sollst du bringen dem Haus des Ewigen, dein Gott Allmächtige. Lot Evashel Di Bachalevimo. Du sollst nicht kochen das Zicklein in der Milch der Mutter. Also Lot Isbachal Chametz Tam Zifri Veloilin Chelef Chagiat Boker ist verbunden mit dem Pesachopfer. Das heißt, wir haben einen Vers, der zurückgreift auf dem Pesachfest. Und der Vorschlag wäre, dass dann Reshit Bikurei Admatcha zurückgreift auf dem Shavuot-Fest, Anfang der Bikurim. Und Lot Vashel Gdi Bachalev Imo, wann haben die Schafe ihre, die kleine Schafe, wann werden die geboren, die kleine? Im Sommer. Und das heißt, nach Shavuot bis Sukkot wäre die Zeit eigentlich, wo man geneigt wäre, um so ein Ritual durchzuführen. Und die Tora sagt, nein. Das heißt, wir haben drei Mitzvot hier, die alle zurückgreifen auf den, auf je auf einem anderen Feiertag. Der Halacha sagt, Bikurim bringt man zwischen Shavuot und Sukkot. Ja, das ist, was ich hier gezeigt habe. Bikurei Admatcha, Lotevashelgdi, das Zicklein in der Milch der Mutter nicht zu kochen, ist ein auch verbunden mit Bikurim. Eine Mitzwa ist dann besonders, weist auf Shavuot hin, eine auf Sukkot hin, und das ist die Zeit, wo man Bikurim bringt. Die Halacha ist, man bringt Bikurim zwischen Shavuot und Sukkot. Was ist aber, wenn ich keine Bikurim bringen kann? Warum kann ich sie nicht bringen? Weil es noch nicht gewachsen ist, noch nicht reif ist. Es gibt eine Art, von der man Bikurim bringen soll, aber das Ding ist noch nicht fertig.
Die Olive.
Bis wann darf man Bikurim für Oliven bringen? Was ist die Zeit für Bikurim für Oliven? Genau. Das ist auch einer der Orte, wo nicht Chanukka beim Namen, aber das Datum von Chanukka in der Mishnah erwähnt wird. Bis die Oliven reif sind und bis daraus Öl gemacht wird, sind wir im Mittenwinter. Der 25. Kislev in der Dunkelheit ist die Zeit, wenn das Brennstoff für das Licht wieder zur Verfügung kommt. Und es lässt sich annehmen, ich habe gesagt, nicht zwingend ein Beweis, aber ein sehr schwerwiegendes Argument, es lässt sich annehmen, wenn das die Zeit für Bikurim ist, dann bringen die Menschen das Brennstoff für das ganze Jahr. Die Gaben, die Ölgaben hat man dann gebracht. Es gab Öl in Übermaß. Und ich möchte vorschlagen, deshalb eine selbstverständliche Sache. Wenn im Frühling die Bienen Honig machen und die Kühe wieder mehr Milch haben oder überhaupt Milch, weil die Kälber geboren sind, dann machen die Europäer was? Weißmontag, kennt ihr? Nicht in Österreich, aber so europäische. Also gegen Shavuot gibt es nicht im jüdischen Shavuot, aber ich meine, gibt es es geht zurück in den heidischen Zeiten eigentlich, ja. Es gibt Erntefeste, ja, also nicht Erntefeste, aber es gibt so Frühlingsfeste, wo man mit Milch und Honig feiert. Ja, ungefähr zu Shavuot. Und warum? Weil es plötzlich mehr gibt. Wenn die Menschen viel haben, feiern sie gerne. Es gibt noch andere, ich kann das mit anderen Argumenten auch zeigen, wenn Menschen haben, dann feiern sie gerne. Und es lässt sich vernünftigerweise vorschlagen, ja, ahnen, dass wenn man am 25. Kislev jetzt viel Öl hat, dass man auch viel Licht gemacht hat, insbesondere an den dunkelsten Tagen des Jahres. Ich glaube, auch das zeigt, dass der Vorschlag unserer Weisen, die Interpretation unserer Weisen im Masechet Avodah Zarah, dass Adam HaRishon ein Fest gemacht hat, dass das auch vor der Hand liegt und dass das nicht nur überall gefeiert wurde, also Winter-, Sonnenwende-Feste sind mehr oder weniger universal, sondern dass das auch ein jüdisches Fest war. Und es war ein jüdisches Fest, weil der 25. Kislev mehrfach ein besonderes Datum ist. Es ist ein besonderes Datum, weil das Mishkan, das Werk des Mishkans vollendet wurde, weil das Werk des zweiten Beit HaMikdash angefangen hat, weil man Bikurim gebracht hat und man hat ein Übermaß an Öl und man hat sicher Kerzen, Lichter gezündet. Für Josephus war es nicht besonders, dass man Lichter gezündet hat. Zwar hatte es plötzlich einen neuen Charakter bekommen, eine Mitzvah der Rabbanan, aber es ist nicht besonders, wir haben schon immer Licht gemacht. Aber jetzt heißt es Lichterfest. Josephus muss etwas finden, das neu ist. Für Josephus ist das nicht neu, weil selbstverständlich man Licht im Winter macht. Und weil Juden auch erzählen, das ist bekannt. Ja? Und deshalb genügt es ihm nicht und er sucht einen anderen Grund. Er glaubt vermutlich auch, dass es für seine griechische Leser auch nicht etwas Besonderes ist. Natürlich machen die Licht mitten im Winter, aber selten machen wir auch. Ja? Und wie, ich weiß nicht, wie das griechische Pendant zu Saturnalia heißt, aber das gab es sicher. Ja? Und deshalb möchte ich zur Schlussfolgerung kommen, dass es Chanukka schon vor Chanukka gab. Allerdings nicht 100% mit den gleichen Halachot. Dass das immer schon ein schicksalsreiches Datum war, schicksalträchtig. Deshalb haben die Seleukiden dieses Datum ausgewählt, um dann eben den Gottesdienst entgegenzugehen, ja, also entgegenzuwirken, und haben genau dann einen Altar errichtet. Und vielleicht haben die Makkabäer auch extra hart gekämpft, weil sie dachten, es ist greifbar, dass wir an diesem Datum wieder das Wintersonnenwendefest, die Bikurim bringen können und so weiter. Okay, und das würde auch noch unterstützen, was wir heute Morgen gesagt haben, warum? Brauchte man 8 Tage, um Olivenöl zu machen? Dann bringt man die Oliven zur Presse.
Yeah.
Ja. Und man will es dann auch richtig machen. Es geht um Wiedereinweihung. Man braucht die Tahara und man konnte nicht 3 Wochen zuvor entscheiden oder einen Monat zuvor sagt man, okay, eine kleine Delegation, wir wollen Öl haben, falls. Das ist noch nicht fertig. Okay. So, das war eigentlich, was ich vorstellen wollte.
Aber noch eine Frage, das ist vervollständigt, weil es mir auch, also das Öl für den Mishkan muss einfach nur erste Presse, also ein koscher